ARD.
Es ist eines der dunkelsten Kapitel der pommerschen Geschichte. Vor ziemlich genau 86 Jahren, also in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar 1940, müssen mehr als 1100 pommersche Juden aus dem Regierungsbezirk Stettin, also auch aus Stralsund, Greifswald, Anklam, von Rügen und aus Ueckermünde ihre Wohnungen verlassen und werden deportiert. Nur wenige von ihnen überleben den Holocaust. Diese Aktion gilt heute als eine Art Probelauf für die späteren Deportationen durch die Nazis. Wir sprechen heute über die Aufarbeitung dieses Kapitels der pommerschen Geschichte. Mein Name ist Mirja Freie, hier ist MVM Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Hört und abonniert uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Anlässlich des Jahrestags dieser ersten Deportation pommerscher Juden hat das Pommersche Landesmuseum in dieser Woche einen Dokumentarfilm vorgestellt. Der beschäftigt sich mit dem Schicksal der 1940 verschleppten Juden. Und unsere NDR-Reporterin Juliane Vogt hat sich diesen für uns angeschaut. Und neben Juliane ist heute auch NDR-Reporter Mathis Klemme bei mir im Studio. Erstmal hallo an euch beide.
Hallo Mirja.
Hallo Mirja.
Ihr habt euch ja beide auch schon lange mit diesem Thema beschäftigt. Wie habt ihr denn dazu eigentlich recherchiert? Also kann man das so, könnt ihr euch mal sagen, wie ihr euch angenähert habt? Das ist ja schon ein schwierigeres Thema.
Also ich habe mich 2002 das erste Mal damit beschäftigt, weil das Thema war mir völlig unbekannt und für mich war ja immer klar, ab Herbst 1941 wurden die ersten Juden hier im Deutschen Reich deportiert. Aber dann habe ich eben erfahren, dass in Pommern das bereits schon Anfang 1940 der Fall war. Und da wurde ich neugierig, aber die Quellen waren da ziemlich dünn. Es gibt hier den Arbeitskreis Kirche und Judentum, damals noch in der pommerschen evangelischen Kirche. Und die hatten damals schon dazu geforscht, aber auch da waren die Infos doch noch spärlich und das wuchs dann erst mit den Jahren und da habe ich dann auch immer mehr erfahren halt, eben auch aus Briefen von deportierten Juden und später haben dann auch Historiker dieses Thema aufgegriffen und dann wurde das doch immer mehr mit den Erkenntnissen, die man dort gewonnen hatte. Und es sind ja dann auch Publikationen dazu erschienen, unter anderem in Zeitgeschichte regional, eben mit der Namensliste dieser deportierten pommerschen Juden.
Und bei dir, Jule?
Also ich weiß da auch wirklich viel von Mathis, weil der hat da wirklich gut vorgearbeitet. Und dann gab es ja in den vergangenen Jahren gerade in Greifswald, aber auch in Anklam viele Gedenktage, die auch wirklich begangen wurden. Und das habe ich fürs Programm des NDR auch begleitet. Das sind meistens Stolpersteinrundgänge durch die Städte. Da legen Menschen dann Blumen vor die Hauseingänge der Adressen dieser Menschen oder stellen Blumen auf. Und es gibt Andachten und weltliche Veranstaltungen, in denen wirklich erinnert wird, oft namentlich an Beispielen, wer das war, wer hier gelebt hat, ja. Und das hat mich sehr mitgenommen im Also muss ich sagen, und auch beeindruckt, dass das hier wirklich auch sowas wie eine Normalität geworden ist, also diese Gedenkveranstaltungen. Und dann habe ich im Pommerschen Landesmuseum auch natürlich gesehen, wie die sich damit auseinandergesetzt haben. Das ist jetzt dieses Schicksal der pommerschen Juden, das ist jetzt eine Ecke in der Dauerausstellung des Museums. Also das sind vor allem Interviews mit auch Überlebenden, also dieser pommerschen Juden, die also zum Beispiel jetzt auch nicht abtransportiert wurden, die vorher gegangen sind, aber die viel über das Leben der Juden in Pommern erzählen können. Das sind aber Interviews, die Shoah Foundation in New York ja unter Steven Spielberg aufgezeichnet hat. Und das nutzen die, um zu sagen, wir haben da so Sachen rausgeschnitten, die wirklich direkt mit Pommern zu tun haben. Und sie haben diese Kennkarten, also jedenfalls eine Auswahl aus dem Stettiner Archiv. Also sie wissen, wer hier in Pommern gelebt hat als jüdische Bürger und eben auch deportiert worden sind. Und das hat mich dann jetzt auch nochmal interessiert, wie gehen die da auch noch weiter mit um? Das Pommersche Landesmuseum macht wirklich viel außerhalb dieser Ausstellung. Und ja, deshalb bin ich da immer weiter an diesem Thema geblieben.
Hm. Matthes, wir haben es eben schon gehört, die Deportation der pommerschen Juden, die ist eher ein unbekannteres Ereignis gewesen im Vergleich jetzt zu dem, was dann folgte. Das hast du schon angedeutet. Jetzt warst du vor 20 Jahren ja sogar einer der Ersten, der auch darüber berichtet hat. Wie war denn das damals? Also wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da Berichte zu?
Es gibt da schon viele Schilderungen und Beschreibungen da aus Pommern von Juden und Nichtjuden. Man muss sich das so vorstellen, das war der 12. Februar hier in Vorpommern. Das war ein Montag übrigens und ein bitterkalter Wintertag. Also es ist noch kälter gewesen als ja in den vergangenen Wochen, wo wir mal so minus 15 hatten. Also damals waren es wohl weit unter minus 20 Grad, also richtig kalt draußen. Und ja, in den Städten und Gemeinden des Regierungsbezirks Stettin, also das Pommern war ja damals so ein bisschen unterteilt, also in zwei Regierungsbezirke. Und hier in diesem Regierungsbezirk, wozu auch Vorpommern gehörte, ja, da sind dann die Juden aufgefordert worden, ihre Sachen zu packen. Das Nötigste, also einen Koffer durfte man mitnehmen, so ungefähr. Und ja, das waren Menschen eben hier aus Greifswald, aber eben auch aus Stralsund, was ja hier in Vorpommern die größte jüdische Gemeinde war. Die Menschen kamen aus Anklam, aus Krien, aus Ueckermünde, aber eben auch noch aus Kamin, aus Stargard, also aus den pommerschen Städten dieses Regierungsbezirks. Und die wurden dann gesammelt, also transportiert am 12. Februar nach Stettin. In Stettin wurden ja die Juden dann eben abgeholt. Das sind so um die 600 gewesen. Und die sind dann alle zum Stettiner Güterbahnhof gebracht worden. Und ja, am nächsten Tag dann, eben am Dienstag, 13. Februar 1940, sind die dann in Viehwaggons gekommen und da richtig reingefercht worden. Da gab es keine Heizung, das war eng und man konnte dort auch nur wohl stehen. Und ja, und dann ging's los.
Und dann bei der Kälte und dieser Zug, der fuhr dann nach Osten oder wo fuhr der hin?
Ja, eben an diesem 13. Februar setzte sich dann dieser Zug in Bewegung Richtung Osten ins besetzte Polen. Erstmals hat dieser Zug wohl in Schiefelbein, heute heißt der Ort Schwedwin, in Hinterpommern gehalten. Dieser Ort gehört zum zum damaligen Regierungsbezirk Köslin. Und also da sind keine Menschen mehr zugestiegen. Im Gegenteil, dort hat man Menschen wieder rausgeholt, aber nicht mehr lebend. Die ersten Toten gab es dann schon und die sind dann eben aus den Güterwaggons rausgebracht worden und wurden dort dann liegen gelassen. Diese Zugfahrt, man muss sich das vorstellen, eigentlich eine Zugfahrt in den Osten Polens, würde heute so ungefähr, ja, vielleicht so 12, 14 Stunden dauern. Damals dauerte die Tour 3,5 Tage, also sehr lang, bitterkalt eben. Und die Menschen, als die dann dort nach 3,5 Tagen ankamen, die wurden dann aufgeteilt im Prinzip auf drei Orte, Kleinstädte. Das ist Gusk, Bożice und Piaski. Und das sind Orte, muss man sich vorstellen, die überwiegend ja jüdisch geprägt waren. Also diese Städte waren im Prinzip ein Ghetto für sich. Und dort wurden die dann einquartiert, die pommerschen Juden, was ja eigentlich deutsche Bürger waren.
Was ich nämlich so wahnsinnig schrecklich fand, ist, dass die alle möglichen Sachen, also sie wurden aufgefordert, warme Sachen mitzunehmen und auch meinetwegen was zu essen, aber sie durften kein Wasser mitnehmen und sie haben dann, bevor sie losfuhren, noch so eine ganz salzige Suppe zu essen bekommen. Also sie sind, die meisten sind durchgedreht, da gibt es wirklich Beschreibungen, ja. Vollkommen dehydriert, ohnmächtig geworden innerhalb dieser Zeit, haben irgendwie irgendwas Gefrorenes von den Wänden gekratzt, um irgendwas zu essen. Also auch, was ich jetzt in diesem Film gesehen habe, in Lublin war das so schrecklich, dass die noch ganz lange davon erzählt haben, solange sie konnten, aber es wurde überliefert, dass diese Ankunft der pommerschen Juden somit das Schlimmste war, was sie erlebt haben. Also die sind in einem extrem verwahrlosten, erschöpften Zustand nach 3,5 Tagen allein nur angekommen. Es mussten Gliedmaßen amputiert werden in diesen Krankenhäusern, wo die Leute sowieso schon an Typhus gestorben sind. Also dieses Ausmaß der Katastrophe, die da angefangen hat, die fängt schon mit dieser Aufforderung an, so, also wir werden irgendwie dafür sorgen, dass die jetzt schon wissen, was ihnen blüht, nämlich eben wirklich, also dieses Verbot, überhaupt nur Wasser mitzunehmen, ja.
Ja.
Unvorstellbar. Über wie viele Menschen sprechen wir? Gibt es da konkrete Zahlen? Wie viele sind da deportiert worden?
Also die Pommersche war ja die erste Massendeportation überhaupt im Deutschen Reich. Und damals sind in diesem Regierungsbezirk Stettin 1.124 Menschen abgeholt worden, eben nach Stettin gebracht worden. Andere Quellen sagen aber auch von 1.127, also 3 Menschen mehr. Das waren Frauen, Männer, Kinder vor allen Dingen auch, und die dann ab 1942 dann systematisch dann auch ermordet wurden. Und von diesen rund 1.100 und gut 20 Menschen, da haben noch nicht mal 20 überlebt, also diesen Krieg. Das ist so der derzeitige Forschungsstand, den es dazu gibt. Und man muss da einfach auch nochmal ganz klar festhalten, es waren deutsche Staatsbürger. Das war von den Nazis ja eigentlich eine kriminelle Geschichte, die überhaupt keine rechtliche Grundlage auch damals in diesem Dritten Reich hatte. Ja, da die Nazis das erste Mal überhaupt eben ihre eigenen Staatsbürger deportiert. Das muss man sich wirklich vor Augen halten. Und das hat dann auch überhaupt keine Proteste nach sich gezogen. Also man weiß da nichts davon, dass es da irgendwie so Unmut in der Bevölkerung gab. Das gab es offenbar wohl auch gar nicht. Und und deswegen sind die Deportationen, die es danach gegeben hat, wohl auch immer so in diesem Bereich um die 1.000 Menschen gewesen, die man dann so spätabends aus den Häusern rausgeholt hat, wo die Deutschen, also die arischen Deutschen, geschlafen haben, damit es gar nicht auffällt, dass nächsten Tag dann die Juden fehlten.
Ihr habt jetzt eben beide ja schon sehr eindrücklich gesagt, wohin die Reise ging. Sie sind dann irgendwann angekommen. Wie haben dort die Pommern leben müssen?
Also Jule hat es ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet, das war ein richtiger Kulturschock, den die dort erlebt haben. Also man muss sich das vorstellen, das waren einfachste Verhältnisse, das war Ostpolen, der Lebensstandard war dort relativ niedrig. Und da mussten die Menschen auch ganz eng aufeinander zusammenleben. Also das schilderte dann auch eine Stettiner Jüdin in einem Brief an ihre Tochter. Also die Tochter, die war zu dem Zeitpunkt ja schon aus dem Deutschen Reich geflohen und hat mit ihr geschrieben. Also Martha Bauchwitz heißt diese Frau. Die ist in Piaski, also das ist ein Vorort von Lublin übrigens, ist die einquartiert worden. Und sie hat das so ein bisschen so beschrieben, dass die Häuser so gelb-blau gestrichen waren, dass sie einstöckig sind, dann so ein Satteldach drauf hatten. Das ist wohl typisch für die Region dort. Und sie kam da mit ihrem Mann nach Piaski, das war ein Stettiner Arzt, angesehener Arzt, und sie schilderte auch, dass es täglich Tote gab, dass das Geld einfach nicht ausreichte, eben für das Einfachste wie Eier, Quark oder Butter und Milch. Also das mangelte an allem und es muss dort die müssen unwahrscheinlich stark gehungert haben, aber eben auch Durst gehabt haben. Auch das Einfachste gab es dort nicht, wie Tee oder so. Sie schrieb in diesen Briefen, die ja erhalten geblieben sind, dass sie sich dann wohl erkältet hat, weil es dort noch kälter war, also bei minus 35 Grad. Und das muss man sich dann auch so vorstellen, wenn man die Notdurft verrichtet hat, dann musste man raus, also auf so ein sogenanntes Plumpsklo. Und
Ja, und wenn man dann raus muss, dann verkühlt man sich dann auch doch mal bei so einen Temperaturen sehr, sehr schnell. Also sie schildert dort eben dieses Zusammenleben mit 10 anderen wildfremden Menschen, die dort auch einquartiert wurden. Und wie sie dann auch versucht haben zu überleben durch Almosen, also dass sie dann eben Almosen gesammelt haben, ja. Und am 4. April 1942, also gut 2 Jahre nach der Deportation, hat sie dann nochmal einen Brief geschrieben an ihre Tochter Luise Lotte. Also sie schreibt davon, dass morgen Ostern ist und dass sie Goethes Osterspaziergang aufsagen will. Also nochmal, man merkt einfach die Freude in diesem Brief, dass jetzt dieses Fest ansteht und dass sie sich eben auf dieses Fest auch als Jüdin freut. Aber dazu kam es einfach nicht mehr.
Das heißt, sie ist dort gestorben, ne?
Nicht dort. Mit ihrem Mann kam sie dann ins Vernichtungslager Belzec, wohl noch am selben Tag, also am Ostersonntag, dass sie dort eben umgebracht wurde, eben kurz vor ihrem 69. Geburtstag. Also das ist mir sehr nahe gegangen, als ich das gelesen hatte. Es gibt auch Briefe an eine Greifswalderin, die heißt Margarete Lachmund. In diesen Briefen, die sie aus diesem Ghetto in Piaski bekommen hatte, da wird auch ganz viel geschildert, wie dort dieses Leben war. Also die Margarete Lachmund stammte ja aus Anklam und schrieb sich dann eben mit einigen Deportierten, wie zum Beispiel mit Anna Grünberg. Nach den Rassegesetzen war sie eine sogenannte Arierin, aber mit einem Juden verheiratet. Ja, und sie wollte ihren Mann und den 16-jährigen Sohn Adolf da nicht allein lassen und deshalb ist sie mitgefahren in das Ghetto. Und sie schildert eben in diesen Briefen an Margarete Lachmund zunächst vom Tod ihres geliebten Mannes, auch davon, dass sie versucht hat, danach dann eben Kennkarten für sie und also für sich und ihren Sohn zu bekommen, um wieder zurück nach Anklam zu kehren. Diese Schilderung, wie sie das schreibt, also da wird eine, ja, eine pure Hoffnungslosigkeit deutlich. Also, dass sie gar nicht ja davon mehr ausgeht, dass es wieder zurückgeht. Also natürlich so ein bisschen so einen kleinen Hoffnungsschimmer, aber im Prinzip wusste sie, dass sie so eine Kennkarte gar nicht mehr bekommt und ja, beide sind, also ihr Sohn und sie, die sind dann ermordet worden und viele solcher Briefe, die erzählen eben dann von diesem Elend und von dieser Verzweiflung im Ghetto.
Hm. Apropos Briefe, du hast es gerade gesagt, es sind jetzt heutzutage ja unfassbar wichtige Dokumente, damit wir eigentlich überhaupt die Möglichkeit haben zu begreifen, was dort Unvorstellbares passiert ist. Und diese Briefe sind, ich weiß nicht, ob es diese Briefe sind, aber auf jeden Fall gibt es einen Podcast von Bayern 2. Die sind so vorgegangen, dass sie den ganzen Holocaust quasi aufgearbeitet haben, nur mit Dokumenten und Briefen aus dieser Zeit, die sie vorlesen lassen von Schauspielern und Zeitzeugen. Das ist natürlich dann nochmal besonders ja eindrücklich und gleichzeitig eben, ja, das Original, man kann sich das anhören sozusagen. Wenn ihr da mal hineinhören möchtet und euch mit dieser Geschichte ein bisschen intensiver auseinandersetzen wollt, ich habe euch die Folge 9, da geht es insbesondere um die Judenverfolgung in Polen zwischen 1941 und 1945 und die findet ihr auf jeden Fall in der ARD Audiothek und ich stelle euch den Link zu dieser Folge, auch zu dieser weiteren, zu der ganzen Reihe in unsere heutigen Shownotes. Mathis, zurück. Wie konnten die Deutschen wissen, was im Osten, im besetzten Polen passierte? Konnten die das wissen?
Also im Prinzip ja, konnte man wissen. Also wer mit den Menschen in Briefkontakt war, der wusste um diese Zustände in diesen Ghettos rund um Lublin. Ja, auch dass die Menschen während der Deportation gestorben sind, das, was Jule erzählt hat, also das konnte man eben auch wissen. Also zum Beispiel Bahnwärter, die Züge ja haben, auch fahren sehen. Da ist auch die Vermutung, dass darüber eben ausländische Presse erfahren hat, eben über so einen Bahnwärter, weil kurze Zeit später, nach dieser Deportation, also wenige Tage später, hat ja schon eine dänische Zeitung und ein französischer Rundfunksender darüber berichtet, dass dort Menschen, Juden, Richtung Ostpolen deportiert worden sind. Man konnte es aber auch in den Städten selbst sehen, auch wenn es am Abend gewesen ist, als diese Deportationen begannen. Ich habe mal da mit Wolfgang Kotliarski gesprochen, der ist leider inzwischen verstorben. Er stammt aus Stralsund und der hat das mal geschildert, wie das dort am 12. Februar 1940 war. Also das Gespräch hatte ich 2002 geführt mit ihm.
Ein großer LKW stand in der Frankenstraße und das waren 36 jüdische Menschen. Darunter befanden sich also auch zwei Kinder, die innerhalb einer Stunde nur mit dem Notdürftigsten versehen mit einem Sommertransport nach Lublin ins Ghetto kamen. Von diesen Menschen hat nicht einer überlebt. Nicht einer. Wir hatten einen Bekannten, das war ein kleiner Händler. Eines Tages erzählte man, das muss 40 schon gewesen sein, der David Benjamin, da ist alles zu oben, die Wohnung ist versiegelt. Ich sage, das kann nicht möglich sein. Ich habe da noch irgendwie die Tage mit ihm gesprochen. Meine Mutter sagt, geh doch mal hin zu ihm, du weißt doch, wo er wohnt. Also der David Benjamin ging auch durch die Gaskammer.
Kotliarski selbst kam ja später als sogenannter Halbjude in ein KZ. Und dass eben die Deportation nicht unbemerkt geblieben ist, das habe ich ja eben schon erzählt, das war dann auch in der internationalen Presse eben dann schon zu erfahren. Also die Deutschen haben teilweise eben auch ausländischen Rundfunk gehört und da hat der ein oder andere das bestimmt auch mitbekommen.
Nun fragt man sich ja schon, warum schon Anfang 1940 die pommerschen Juden nach Osten verschleppt wurden. Ne? Also als erste Juden im Deutschen Reich, warum anderthalb Jahre früher und nicht erst ab Oktober 1941? Gibt es dafür eine Erklärung?
Also dazu gibt es eine Theorie. Also im Regierungsbezirk Stettin, da hatte ja der Gauleiter Franz Schwede, besser bekannt als Schwede Coburg, das Sagen. Und demnach hatte er sich wohl bei Hitler anbiedern wollen, eben dass in seinem Pommern der Gau eben als erstes judenrein ist. Und aber so einfach ist es einfach nicht. Also ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass das in Stettin erarbeitet wurde, sondern dass das aus Berlin auch kam, dass das eben ein großes Ganzes sozusagen war. Die Nationalsozialisten arbeiteten ja bereits da schon an Vernichtungsplänen, auch wenn die Wannsee-Konferenz ja erst am 20. Januar 1942 war und wo dann die industrielle Vernichtung der Juden beschlossen wurde. Die sogenannte Endlösung der Judenfrage, wie es ja heißt. Also wir müssen davon ausgehen, heutzutage, dass das Pommern so eine Art Testlauf eben für die Massendeportation gewesen ist, um zu schauen dort, wie reagieren die Deutschen darauf. Also die Politologin und Publizistin Hannah Arendt hatte das mal davon gesprochen, von einem Experiment, eben um Erfahrung zu sammeln, da im Ablauf für weitere Deportationen und was ja in den Folgejahren dann auch passierte, eben nur perfektionierter.
Und genau, Mathis, und du sprichst es an, sie hat das in ihrem Buch Eichmann in Jerusalem im Rückblick auch als Experiment in Catastrophe bezeichnet. Eine Ausstellung mit dem Titel erinnerte ja vor 4 Jahren im Pommerschen Landesmuseum auch an die Deportation. Was war denn dann zu sehen, Jule?
Also es war eine Konzeptkunstausstellung, ja, wenn man sich das irgendwie vorstellen will. Also die beiden Künstlerinnen aus Stettin, Natalia Schostak und Veronika Fiebig, haben sich dem Thema sinnlich nähern wollen. Sie sind zum Beispiel bei Minusgraden die ganze Bahnstrecke abgefahren und haben Artefakte gesammelt, die sie wirklich als Kunstobjekte da auch ausgestellt haben, die die Menschen vielleicht früher auch gesehen haben könnte. Also eigentlich nur getrocknete Blätter, Steine vom Jüdischen Museum und solche Sachen. Und Sie haben die Fotos der Stettiner Juden, also die von diesen Kennkarten stammen, also kopiert, das sind so die letzten Zeugnisse von einigen Menschen. Kein Mensch weiß mehr über die, als es diese Kennkarten noch sagen. Und die haben Sie so im Negativ immer mehr in Serien verblassen lassen. Sie hatten einen riesengroßen Eisklotz im Hof des Pommerschen Landesmuseums. Da waren so Briefe, die Sie geschrieben haben, also Briefe in Kopien sozusagen, die waren da so eingefroren. Das war also nochmal so ein Hinweis auf diesen wahnsinnig kalten Jahrhundertwinter 1940. Und was ich besonders fand, war, dass Besucher an Schreibtischen Briefe abschreiben konnten, die die Juden aus den polnischen Orten an Freunde und Nachbarn geschickt haben. Also sie konnten sich da hinsetzen mit einem Füller, ganz ruhig, Wort für Wort auch wirklich nochmal notieren und sich da so reinfühlen, was die gedacht haben könnten in dem Moment, als sie das nochmal geschrieben haben, was ja zum Teil wirklich die letzten Zeugnisse, also Lebenszeugnisse von diesen Menschen waren. Und zu der Ausstellung hat das Pommersche Landesmuseum jetzt auch wirklich einen sehr schönen, hochwertigen Katalog rausgegeben.
Wie wird denn außerhalb der wissenschaftlichen Aufarbeitung noch damit umgegangen? Kann man das sagen? Kann man das fragen?
Ja, also es ist im vergangenen Jahr auch ein Film herausgekommen, der heißt Churashim, Wurzeln, Korjenie. Also das ist, glaube ich, jetzt die Übersetzung in alle Sprachen von Hebräisch bis Deutsch und Polnisch. Das sind Stettiner-Filmemacher, Kinga Konieczny und Paweł Sroka. Und die beiden haben sich auf die Spuren des Stettiner-Ehepaares Max und Rosa Nelke gemacht. Mit dem Enkel Peter Nelke, der seinen Großeltern Stolpersteine in Stettin verlegen lassen wollte. Und der Film wurde gestern auch im Pommerschen Landesmuseum gezeigt. Sehr ergreifend. Also dieser schon alte Mann, Peter Nelke, der es eben wichtig findet, sich auf diese Erfahrung noch einmal einzulassen. Was ist mit seinen Großeltern passiert? Das, was seine Eltern ihm nach dem Krieg nicht erzählt haben, weil viele Juden die nachfolgenden Generationen nicht belasten wollten. Denn es lässt nicht nur uns, sondern vor allem auch Nachfahren der pommerschen Juden nicht in Ruhe. Also in dem Film ist mir aufgefallen, wie gut die Archive und Gedenkstätten in Polen aufgestellt sind. Von Stettin bis Lublin, Majdanek, es ist so viel aufgearbeitet und dokumentiert. Und was ich auch toll finde, was der Film mir gezeigt hat, ist, dass wir hier die gleiche Erzählung wie die Polen von diesen Ereignissen haben.
Okay, also da ist man sich auf jeden Fall einig. Nun ist ja das Schicksal der pommerschen Juden inzwischen halbwegs aufgearbeitet worden, aber bleiben für euch beide am Ende noch Fragen offen?
Absolut, ja klar. Also das Schicksal ist zwar bekannt der Menschen, jedoch fehlen dort so kleine Details. Also bei einigen Opfern, da ist das genaue Todesdatum nicht bekannt und auch nicht, wo sie gestorben sind. Ob sie nun noch im Ghetto gestorben sind oder in einem Vernichtungslager. Das wird man wahrscheinlich auch heute nicht mehr klären können, ganz genau. Also und wenn, dann wohl durch Kommissar Zufall eben in Akten, die man dann irgendwann mal bei Recherchen entdeckt, so ganz zufällig bestimmt. Und was ich mich auch frage immer, war es wirklich ein Experiment? Wollte man wirklich schauen, ob die Deutschen da mitspielen oder ist es doch nur eine Idee von Schwede Korbuk gewesen, eben Pommern Juden frei zu bekommen? Also es gibt bislang keine Belege für das eine oder andere so richtig. Und auch diese Frage wird man wahrscheinlich nicht so richtig klären können. Ja, und klar ist dann auch, wie haben die Deutschen, also die nicht-jüdischen Deutschen, um es mal jetzt so zu sagen, also in Stralsund, in Anklam, wie haben die davon gewusst? Also wie haben die das wahrgenommen plötzlich dann eben Nachbarn fehlten, Bekannte fehlten oder jemand, der einen kleinen Laden oder einen Handwerksbetrieb mal betrieben hatte. Also auch da gibt es keine Aufzeichnungen so richtig und da fehlt noch relativ viel, was man da, wo man den Fokus noch auflegen müsste, aus meiner Sicht.
Ja, und was auch fehlt, ist, also für mich immer wieder auffallend, also es gab es wirklich gar keine Reaktionen, ja, also öffentlich. Das kann ja sein, dass denen das vielleicht aufgefallen ist und dann wurde das untereinander besprochen, aber gab es wirklich keine öffentliche Reaktion in irgendwelchen Zeitungen oder aber auch von der Kirche, von Seiten der Kirche, ist es vielleicht in Predigten vorgekommen, ja, das weiß man jetzt wirklich immer noch nicht. Wir wissen nicht, ob es da vielleicht wirklich auch am Ende doch noch irgendwelche Zeitzeugnisse gibt. Das muss man rauskriegen vielleicht noch. Also wenn es jetzt um das geht, was möglicherweise noch rausgefunden werden muss. Und was ich auch noch wissen will, ist, wer davon profitiert hat. Also in die Stettiner Wohnung von Max und Rosa Nelke, das ist in diesem Film, also wird in diesem Film gezeigt, ist ein paar Tage später ein Handwerker gezogen, der um die Ecke wohnte mit Namen und so weiter. Da gibt es Einwohnermeldeunterlagen. Und das wird ja auch hier so gewesen sein. Also ich finde, da fehlt noch jede Menge Information. Wer hat den Flügel und die Wertsachen aus den Wohnungen geräumt? In welchen Familientruhen sind die jetzt verschwunden? Ja, Museen kümmern sich ja eigentlich darum, rauszukriegen, wo sie ihre Exponate herhaben, die meinetwegen auch in den Archiven liegen. Aber so in Stralsund habe ich nachgefragt, nee, also es gibt durchaus irgendwie da eine Aufarbeitung, aber das betrifft wirklich sehr eindeutige Dinge, die da gelandet sind. Aber was in Stralsund oder in Greifswald oder in Anklam in irgendwelchen Familien Schränken rumliegt, kann jetzt vielleicht gar keiner mehr nachvollziehen. Kann man ja auch nur unterstellen. Und wer ist denn schließlich eingezogen in diese Leben der Vorbesitzer? Das finde ich wirklich richtig gruselig. Also sie sind zum Teil in möblierte Wohnungen gezogen. Und das steht eben auch nicht ganz oben in diesen Archivrecherchen von Städten, die das wirklich betrifft.
Ja, viele Jahre war über die Deportation im Februar 1940 ja gar nichts zu erfahren. Wird denn heute daran öffentlich erinnert? Und wenn ja, wie?
Ja, da kann ich vielleicht auch noch was zu sagen. Also hier in Greifswald natürlich, ja, da erinnert der Arbeitskreis Kirche und Judentum in jedem Jahr immer wieder daran. In Stettin wird dieser Gedenktag mit auch großen Veranstaltungen begangen. Also da wird es organisiert von der Wojewodschaft Westpommern. Und wie gesagt, dort arbeiten auch Künstlerinnen und Filmemacher die Geschichte auf. Die Stadt Pasewalk hat jetzt auch zu einer Gedenkveranstaltung eingeladen. Allerdings wird da an 13 jüdische Bürgerinnen und Bürger erinnert und an deren Schicksal, also an diese Deportation vom 12. und 13. Februar. Und das ist leider nicht im Kontext dieser groß angelegten Aktion jetzt also auch eine von der Stadt auch so deklariert oder dazu wird auch nicht eingeladen. Also es geht um 13 Pasewalker Bürger, finde ich wirklich schade. Also darum geht es vielleicht auch nochmal, dass man dieses Gedenken innerhalb von Pommern wirklich in einen Kontext bringt.
Und das größer macht und an alle erinnert, nicht nur an wenige. Ja, danke an Juliane Vogt und Mathis Klemmer aus unserer Pomerania-Redaktion.
Sehr gern.
Ja, danke von mir aus auch, dass ich mich damit nochmal beschäftigen konnte.
Ja, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen für uns habt zu diesem Thema, zu anderen Themen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an mvimfokus@ndr.de. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.